Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Und wie immer grüße ich zurück. Hallo Julius.
Eine Freude, dich wieder zu hören und eine Freude, wieder hier am Start zu sein. Wir sind ja immer noch hier im absoluten englischen Wochenrhythmus, heißt es, die zweite Episode diese Woche, dieses Mal vor dem Wochenende. Deswegen wollen wir logischerweise auf das Bundesliga-Wochenende blicken, hier wieder gemeinsam über alle neun Spiele des 10. Spieltags sprechen. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach Aufnahmezeitpunkt noch verändern könnten. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist unser kleines Vorwort und wie gesagt, wir sind so im Rhythmus, wir brauchen glaube ich auch nicht immer so viele Vorworte. Jetzt steht die Bundesliga vor der Tür und da wollen wir natürlich auch auf den 10. Spieltag blicken. Freitagabend geht es direkt los mit dem Duell zwischen Schalke und Hoffenheim und damit mit dem letzten Spiel von Frank Kramer als Schalke-Trainer.
Da bin ich gespannt, ob diese Prognose eintritt, aber ich würde nicht widersprechen wollen vorab. Ja.
Ja, also dass die Situation bei den Schalkern angespannt, in jedem Falle letztes Wochenende auch deutlich gegen Leverkusen verloren, wo man sich sicherlich sowieso nicht auf Augenhöhe sieht unbedingt, aber wieder mal ein eher ja auch enttäuschender Auftritt und eben was dazukommt ist, es wird schon spekuliert über einen möglichen Nachfolger, der könnte der letzte Bochum-Coach Thomas Reis sein, mit dem hat man ja auch schon im Sommer angeblich Kontakt aufgenommen, jetzt wäre er frei, Frank Kramer auch gerade in der Fanszene super angezählt, also da ist wenig Vertrauen noch da, ich könnte mir schon vorstellen, wenn man hier deutlich verliert gegen ein durchaus ordentliches Hoffenheim in dieser Saison unter André Breitenreiter. Wenn man hier deutlich verliert, dann wird man das nutzen, um die Reißleine zu ziehen. Früher oder später wird es im Laufe der Saison, glaube ich, eh passieren. Also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Frank Kramer die Saison beendet als Schalke-Trainer. Ich könnte mir eben auch gut vorstellen, wenn das Ergebnis jetzt hier nicht ein knappes 2-1, sondern eher ein 3-0 oder so für Hoffenheim werden könnte, was ich mir auch vorstellen kann, dann sollte das vielleicht wirklich das letzte Spiel des Trainers sein.
Hinweis meinerseits an dieser Stelle. Es gibt natürlich auch wie immer einen Artikel auf der Wettbasis bezüglich der nächsten Trainerentlassung in der Bundesliga und wie da die Quoten und Wetten auf den Rauswurf sind des jeweiligen Übungsleiters. Und deswegen kann man sich mal angucken dazu, passen dazu. Ich gehe aber voll mit dir mit. Ich glaube auch, dass Frank Kramer nicht mehr viele Spiele hat, womöglich wirklich schon sein letztes. Sollten sie gegen Hoffenheim verlieren, glaube ich, wird Schalke auf jeden Fall die Reißleine ziehen. Reißleine ist übrigens ein unbeabsichtigt ja. An dieser Stelle.
Bietet sich an.
Nee, ich glaube, da muss, um es ein bisschen sportlich zu besprechen, ich glaube, da muss auch was getan werden bei den Schalkern. Denn ähnlich wie bei Stuttgart, die sie ja von Matarazzo getrennt haben, über den VfB sprechen wir ja später in unserer Besprechung, wenn es gegen den VfL Bochum geht. Aber ähnlich wie bei Stuttgart, glaube ich, braucht die Mannschaft irgendwie einen neuen Impuls. Denn sonst gehst du wirklich sehenden Auges, ja, ich weiß nicht, ob zwingend runter, aber zumindest steckst du definitiv bis zum 34. Spieltag im Abstiegskampf mit nicht so guten Chancen, diesen zu überleben. Und deswegen ja, glaube ich schon auch, dass Schalke nicht schlecht daran täte, vielleicht dann doch irgendwann einen anderen Übungsleiter zu installieren. Aber ob jetzt schon am Wochenende oder nach dem Wochenende, das wird das Spiel am Freitagabend zeigen.
Ich bin auf jeden Fall von den Quoten einigermaßen irritiert im Dreiweg, dass es hier Zweierquoten auf Hoffenheim gibt. Weil Schalke spielt wirklich keine gute Saison, hat auch einfach eher einen Zweitligakader als einen Erstligakader, hat einen angezählten Trainer, steht auf Platz 16. Hoffenheim haben wir auf Platz 7 in der Tabelle. Natürlich die letzten Spiele jetzt auch nicht mehr so berauschend gewesen, aber gut reingestartet. Wir haben natürlich auch gesehen, dass die Qualität im Kader deutlich höher ist als die der Schalker. Und gerade wenn man aufs letzte Wochenende guckt, wir reden ja immer noch über ein Leverkusen, was eigentlich auch mitten in der Krise steckt und was sich wirklich im Schongang da ein gutes Ergebnis abholen konnte gegen Schalke. Deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert, dass es sogar Zweierquoten auf Hoffenheim gibt. Ich glaube, die Hoffenheimer werden das gewinnen. Ich glaube, diese Kramer-Negativspirale ist nicht aufzuhalten. Und gerade mit diesen Tipps gegen Trainer haben wir in diesem Jahr, in diesem Podcast auch sehr, sehr oft recht gehabt, ne? Deswegen will
Du
ich dem.
gibst die aber auch gerne ab,
Ja,
ne? Du entlässt ja die Trainer gefühlt auch sehr gerne oder forderst
wenn
fast
es
schon
sich immer wieder
Entlassung.
lohnt und wenn man da sogar Zweierquoten kriegt für die deutlich bessere Mannschaft, die besser in der Tabelle dasteht, die die bessere Mannschaft hat, die einen Trainer hat, der noch nicht so angezählt ist wie beim Gegenüber. Es spricht hier super wenig für Schalke und dann eine Zweierquote für Hoffenheim, das würde ich tatsächlich einmal mitnehmen wollen.
Die Quoten auf die TSG, die Zweierquoten, erkläre ich mir übrigens so, dass die TSG 3 Spiele nicht gewonnen hat und nur eins der letzten 5 Partien gewinnen konnte, das 4-1 gegen Mainz. Ansonsten jetzt eben zuletzt ja durchaus überschaubare Ergebnisse, vor allem 1-1 bei Hertha und dieses 1-2 gegen Werder Bremen war natürlich auch irgendwo ein bisschen ja, bitter für die TSG, vor allem das Zustandekommen beim 1-1 gegen Werder Bremen. Da kannst du ja auch aus dem Spiel mit einem komplett anderen Ergebnis rausgehen. Ne? Baumgartner hat diesen Pfostenschuss an den Innenpfosten und der Elfmeter war nicht nur sehr spät, sondern auch ein bisschen soft und auch ein bisschen unglücklich. Also zumindest den Punkt, wenn du schon gegen Werder nicht gewinnst, die gut drauf sind, solltest du als Hoffenheim mitnehmen. Also auch ein bisschen unglückliche Umstände, aber natürlich ja nicht ganz so gut der Lauf, ergebnistechnisch zuletzt. Das, glaube ich, erklärt so ein bisschen die Quoten. Aber ja, auch ich sehe da bei den Quoten eine Chance, denn wie gesagt, gegen Werder Bremen hat ja die TSG trotzdem eine gute Partie geliefert und wenn die Leistung halbwegs so normal ist, sollte es gegen eine recht schwache Schalker Mannschaft dann vielleicht doch reichen. Deswegen, ja, ich schließe mich einfach mal vorbehaltlos an. Zum Einstieg mal harmonisch. Wir tippen beide auf Hoffenheim bei Zweierquoten.
Dann bin ich sehr gespannt, ob wir das beim nächsten Spiel so aufrechterhalten können, denn wir sprechen jetzt über das erste Samstagspiel in unserer Aufzählung, das ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Zwei Mannschaften, die in der Champions League jetzt unter der Woche eher enttäuschende Ergebnisse einfahren mussten, einfach Niederlagen am Ende, und die jetzt auch in der Liga beide noch ein bisschen was zu tun haben. Frankfurt steht zwar auf Platz 8 mit Anschluss an die Euroleague-Plätze, Entschuldigung, und damit natürlich auch nicht so verkehrt da, aber haben auch immer wieder komplette Ausreißer drin, vor allen Dingen jetzt eben wirklich am letzten Wochenende diese fast schon schockierende 3-0 Niederlage gegen den bis dahin sieglosen Tabellenletzten aus Bochum. Das war ja wirklich schon ein kleiner Schocker. Auf der anderen Seite hast du Leverkusen, die haben den Trainer gewechselt, die stehen auf Platz 15. Die müssen auch dringend, dringend Punkte sammeln, wenn man überhaupt nochmal über europäisches Geschäft in der nächsten Saison reden will. Also dann musst du jetzt eigentlich damit starten. Haben Xabi Alonso an der Seitenlinie, der musste in der Champions League aber eben auch den ersten Rückschlag hinnehmen. Und für mich ist das hier einerseits für beide Mannschaften ein Duell als Chance, um wieder ein bisschen auf Kurs zu kommen, aber natürlich auch eins, wo ganz schnell die Stimmung wieder kippen kann, ne?
Ja, absolut. Denn es treffen die Champions League-Gebeutelten aufeinander. Die Leverkusener mit einem super bitteren 0-3 gegen Porto. Vor allem auch das Zustandekommen. Du gewinnst gegen Schalke 4-0 hoch, locker, leicht. Holst dir auch ein bisschen Spielfreude zurück, Selbstvertrauen zurück. Wir dachten ja, okay, dann gegen Porto können sie daran anschließen. Und ich glaube, das dachte man in ganz Leverkusen und Umgebung. Und dass du dann wieder nicht nur verlierst, sondern auch dann auch noch so hoch und auch so ja bitter und unglücklich durch diese ganzen Elfmeter und dann verschießt du erneut einen Elfmeter, was ja auch immer dafür spricht, dass das Selbstbewusstsein dann auch nicht so hoch ist. Also super bittere Woche für Leverkusen und auch die Frankfurter natürlich. In ihrer Gruppe ist zwar noch alles drin, aber 2-3 bei den Spurs. Du bist jetzt Gruppenletzter. Ich glaube, beide sind Gruppenletzter, wenn ich mich nicht täusche, in der Champions League. Also ja, Duell der Champions League-Verlierer. Ich will jetzt nicht sagen Krisenduell, aber zumindest mit Blick aufs letzte Spiel gehen beide mit hängenden Köpfen ins Spiel und das macht natürlich die Prediction sehr, sehr schwer, wie ich finde.
Ja, ich finde naheliegend bei dem Duell ist ja eigentlich, dass man denkt, das wird ein wildes Spiel, weil man die beiden Mannschaften kennt.
Ja,
aufgrund der aktuellen Form könnte ich mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich ein bisschen was anderes erleben als das, was man oft erwartet bei diesen Mannschaften. Dass beide Trainer natürlich bemüht sein werden, erstmal eine gewisse Konstanz reinzubringen. Also jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, diesen Offensivfußball zu forcieren, sondern eben zu gucken, dass die Mannschaft Selbstsicherheit gewinnt. Weil das ist etwas, was Leverkusen ganz, ganz dringend braucht im Moment. Und das wird sicherlich auch Oliver Glasner bei Frankfurt wieder ein bisschen wiederfinden wollen. Gerade weil er neben Verletzungsproblemen in der Defensive auch mit ziemlich viel Formschwäche da zu kämpfen hat. Das hat man auch gegen Tottenham, finde ich, gesehen. Da war ja wirklich defensiv eher Spieler, wo man sagen könnte, verdient hat sich's keiner mehr, so wirklich in der Startelf zu stehen nach diesen Leistungen der letzten Wochen. Auch Bochum natürlich ganz prominent. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auf beiden Seiten mehr auf Stabilität bedacht ist, als man auf den ersten Blick denkt. So. Und dass es deshalb auch enger wird, deshalb schwer zu tippen im Dreiweg. Enges Spiel, zwei Mannschaften, die das Potenzial haben, ein Spiel zu entscheiden, es aber nicht immer tun, das wissen wir auch. Und deswegen finde ich tatsächlich, wäre mein, auch wenn es immer natürlich ein bisschen riskant ist, vielleicht bei diesem Matchup, ich gucke tatsächlich so ein bisschen auf Under-Tipps und sehe, okay, unter 3,5 gibt es immer noch 1,5er-Quoten, durchaus interessant für Kombischeine. Unter 2,5 gibt es 2,30er-Quoten. Das kann natürlich schnell mal nach hinten losgehen, aber ist eine sehr lukrative Quote in diesem Bereich. Wie gesagt, ich glaube, aufgrund des Zustands der Mannschaften gehe ich darauf, dass wir diesmal kein Spektakel sehen werden.
Lukrativ sind übrigens auch beide Quoten auf Sieg Frankfurt und auf Sieg Leverkusen. 2,70 gibt es auf Frankfurt, das ist schon enorm hoch. 2,50 im Schnitt auf Leverkusen. Also da sieht man schon auch allein an den Quoten, was ich angesprochen hatte, im Dreiweg ist das irgendwie ein Münzwurf. Da kann alles passieren bei Mannschaften, die auch so wild sind, wie du es angesprochen hast, die ihre Defensiven nicht stabilisiert bekommen. Das ist ja auch bei beiden Mannschaften einfach ein sehr großes Problem, dass man immer wieder ja auch zu viele Gegentore kassiert, ne? Frankfurt ja jetzt auch zweimal in Folge drei Gegentore kassiert, gegen Bochum drei, gegen die Spurs drei. Das ist ja auch alles andere als stabil. Das ist eine Partie, die auf das Messerschneide steht und die im Dreiweg schwer zu tippen ist. Ich habe aber einen Indikator für diejenigen, die ja so historische Statistiken mögen, wie es ausgehen könnte qua Statistik. Eintracht Frankfurt hat mehr Heimspiele gegen Leverkusen gewonnen als gegen jede andere Mannschaft in der Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen. In der Zeit, in der Leverkusen in der Bundesliga war. Also 1979 ist ja Leverkusen aufgestiegen und seitdem gab es gegen keine andere Mannschaft mehr Heimsiege von Frankfurt als gegen die Werkself. Das ist schon auch kurios. Und zu Hause haben sie nur, die Leverkusener haben nur bei den Bayern häufiger prozentual verloren als in Frankfurt. Also aus irgendeinem Grund fühlt sich Leverkusen in Frankfurt einfach sehr, sehr unwohl und anders gesagt, die Eintracht sehr, sehr wohl in Heimspiel gegen Leverkusen. So jedenfalls die historische Statistik. Muss ja nicht heißen, dass es wieder so kommt, aber zumindest so als kleiner Indikator, naja, 2,70er Quoten bei diesen Voraussetzungen. Vielleicht gehe ich da mal ins Risiko und setze auf Frankfurt. Könnte sich ja der ein oder andere denken.
Ja, macht, also ich glaube, Frankfurt ist es ja auch am Ende zuzutrauen in diesen Spielen. Immer. Man
Absolut.
weiß nicht, was man erwartet, aber wenn man ein gutes Frankfurt bekommt, können sie fast jeden schlagen oder sogar jeden in Deutschland. Lass uns weitergehen zum, ja, Krisengipfel der Liga, den wir an diesem Samstag auch um 15:30 haben werden. Stuttgart, wie gesagt, mit entlassenem Trainer gegen Bochum, die mit Letsch schon den Nachfolger von Thomas Reis jetzt mittlerweile auch installiert haben, der jetzt auch den ersten Saisonsieg feiern konnte, haben wir gerade besprochen, gegen die Frankfurter. Bei Stuttgart steht es ja noch so ein bisschen aus, scheint sich so ein bisschen zu verdichten auf ein, zwei Namen, unter anderem Sebastian Hoeneß und Jolt Löw, den Co-Trainer von Thomas Tuchel über lange Zeit. Aber richtig viel wissen wir da noch nicht, wer. Und zumindest an diesem Wochenende wird der neue Trainer noch nicht an der Seitenlinie stehen. Und deshalb natürlich Stuttgart so ein bisschen im Nimbus noch. Einen richtigen Trainereffekt können wir da wahrscheinlich erst mit neuem Trainer erwarten. Und dann natürlich auch die Frage, ob Bochum so ein bisschen vielleicht dann auch gegen verunsicherte Stuttgarter, die den geliebten Trainer ja auch nun entlassen haben, der lange da war, gut mit der Mannschaft kommunizieren konnte, ob Bochum da vielleicht sogar an den Sieg anschließen kann vom letzten Wochenende.
Wobei, Ähnliches gab es ja bei Bochum ja auch, vor, was war es jetzt, guten Monat, 3 Wochen. Da hat man sich ja auch erst von Thomas Reis entlassen, hatte noch keine Nachfolgelösung parat. Sportdirektor Butcher war interimsweise an der Seitenlinie und es gab ein 1:1 zu Hause gegen Köln. Also so ein Mini-Trainereffekt zumindest, weil man den ersten Punkt überhaupt in dieser Saison holte gegen den FC. Ich glaube, darauf setzt jetzt Stuttgart auch so ein bisschen auf diese Bochum-Parallele. Wobei ein Unentschieden wäre ja viel zu wenig für den VfB, der ja nach wie vor sieglos ist. Also muss man abwarten. Es ist auf jeden Fall mal wieder kurios, dass jetzt just Bochum kommt, die eben diese, ne, diese ähnliche Karte zogen damals, diesen ähnlichen, das ähnlich gehandhabt haben und ja zumindest durchaus erfolgreich jetzt waren. Ne? Nur ein Spiel der letzten drei verloren, ohne Trainerreis quasi. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer für Stuttgart grundsätzlich, egal ob jetzt der Trainer Matarazzo heißt oder nicht. Die 1,60er Quoten, die sind mir zum Beispiel zu niedrig. Dafür hat mir Stuttgart viel zu hat mich viel zu selten überzeugt. Ich habe es ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, sie haben Phasen, in denen sie sehr gut spielen, in einem Spiel, so 20 Minuten, aber dann verlieren sie wieder den Faden, dann sind sie hinten wieder komplett offen, dann verfallen sie in Hektik. Also diese Konstanz innerhalb eines Spiels, die habe ich noch in keinem Spiel der Stuttgart gesehen. Das ist das große Problem. Warum soll sich das jetzt so schnell gegen Bochum ändern?
Ja,
das
vor
sehe ich
allem,
jetzt
wenn du
irgendwie
mit
nicht.
Bochum jetzt einen Gegner hast, wo du sagst, okay, unter dem neuen Trainer können wir vielleicht wieder zumindest mannschaftliche Geschlossenheit erwarten und ein Team, was um jeden Zentimeter fightet, um den Klassenerhalt kämpft. Und Stuttgart ist ja vielleicht spielerisch gar nicht unbedingt da anzusiedeln, wo sie gerade in der Tabelle stehen, aber sie sind da eben aufgrund ihrer Spielverläufe, aufgrund ja auch dieser Einbrüche, die du gerade angesprochen hast, eben verdientermaßen auch drin, weil in dieser Mannschaft irgendwas zu fehlen scheint. Das war ja auch schon in der letzten Saison oft Thema. Warum kann diese Mannschaft in wichtigen Situationen nicht die richtige Entscheidung treffen? Warum verlieren sie immer wieder den Faden? Warum gehen eigentlich immer entscheidende Situationen, sei es dann die Effektivität vom Tor oder Abwehrfehler, individuelle Fehler in wichtigen Phasen des Spiels gegen die Stuttgarter aus? Und das zieht sich ja total durch. Das ist natürlich echt die Frage, ob jetzt einfach Matarazzo weg ist und sie das dann abstellen können. Das glaube ich nicht direkt, vor allen Dingen, weil der neue Trainer da auch noch nicht arbeiten konnte jetzt. Und deswegen ist für mich hier tatsächlich auch aus Bochum-Sicht schon durchaus möglich, dass man mindestens einen Punkt mitnimmt. Und dann sind wir natürlich bei 1,60er-Quoten für die Stuttgarter noch weit weg von dem, was man dann trotzdem anspielen würde, wenn man sogar ein anderes Gefühl hat. Also da muss ich wirklich sagen, dass mich hier sogar die doppelte Chance deutlich mehr anspricht für eben die Bochumer, dass man sagt, nach dem ersten Saisonsieg gegen ein verunsichertes, trainerloses Stuttgart zum jetzigen Zeitpunkt noch, können sie weitermachen, können sich mindestens einen Punkt erspielen. X2, 2-2er bis 2-3er-Quoten gibt es da, finde ich hier tatsächlich naheliegender, als diese 1,60er-Quoten auf Stuttgart mitzunehmen.
Ja, die sind mir, wie gesagt, auch zu niedrig, aber vielleicht spielt auch da die Historie ein bisschen mit rein bei den Buchmachern. Vielleicht haben die das auch recherchiert und herausgefunden, dass die Stuttgarter seit 23 Heimspielen gegen den VfL Bochum ungeschlagen sind. Das ist eine sehr, sehr beachtliche Bilanz. Seit 1987 hat der VfB Stuttgart nicht mehr gegen Bochum zu Hause verloren. Es gab 16 Unentschieden und 7 Remis. Sorry, 16 Siege und 7 Remis in diesen 23 Spielen. Also zu Hause, Stuttgart gegen Bochum, zumindest historisch gesehen, eine sichere Bank in den letzten, was sind das, 30, 40 Jahren?
Na gut, das Remis reicht ja schönerweise auch für meinen Tipp.
Genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Das Remis ist ja dann trotzdem immer wieder möglich und möglich gewesen. Allein zuletzt, in der letzten Saison, gab es nämlich 2 Remis. Beide Spiele endeten unentschieden. 1-1 in Stuttgart, 0-0 in Bochum. Also das Remis ist immer mal wieder möglich. Von daher wollte ich darauf hinweisen, dass das Remis bei diesem Spiel 4er Quoten mit sich bringt. Und das ist ja nicht alltäglich. Meist pendelt sich's ja so bei 3,40 bis 3,60, 70 ein. 4er Quoten aufs Remis. Je nach Wettanbieter gehen sie auch ein bisschen bis auf 4,10 hoch. 4,20 beispielsweise bei Betway. Das ist dann schon irgendwo interessant, wenn man sagt, naja, Bochum jetzt voller Selbstvertrauen, Stuttgart verunsichert, Stuttgart noch sieglos, Stuttgart noch ohne neuen Trainer. Und nicht selten enden Spiele Remis, und wenn Bochum hinten drin steht und mauert und auf Konter lauert, tut sich der VfB sowieso immer schwer. Von daher gibt es gute Gründe, hier diese 4er-Quoten anzuspielen.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, wäre auch bei meinem Tipp natürlich mit drin bei der doppelten Chance. Lass uns direkt weiterspringen zum nächsten 15:30-Spiel, zur Mannschaft der Stunde der Bundesliga, denn sie haben ja unter anderem auch den besten Torjäger der Bundesliga. Werder Bremen empfängt Mainz 05. Werder Bremen steht auf Platz 5, einem Platz, der zur direkten Qualifikation der Euroleague führt, und haben, wie gesagt, mit Niklas Füllkrug jemanden, der immer stärker sogar auch für die WM gefordert wird. Also da klappt gerade vieles, sogar noch besser, als man sich hätte erträumen können nach dem Aufstieg, ne? Oder nach dem Wiederaufstieg.
Ja, absolut. Also, dass Bremen eine Bereicherung für die Bundesliga ist, das brauche ich jetzt nicht erwähnen, das weiß ein jeder, aber dass sie auch sportlich, spielerisch, unterhaltsam so eine Bereicherung sind für die Bundesliga, das hätte man so schnell zumindest nicht erwartet. Also, das ist echt toll. Bremen-Spiele kann man sich aktuell, fast schon muss man sich aktuell ansehen, denn zumindest eins ist fast immer gesichert, oder eigentlich immer gesichert, Tore. 0-0 haben sie noch gar nicht gespielt und nur in einem Spiel haben sie kein eigenes Tor erzielt, beim 0-1 gegen Augsburg. Ansonsten schießen sie einfach immer Tore und hinten steht die Null nie, bis auf einmal. Also von daher sind Bremen-Spiele unterhaltsam für den neutralen Fan, sind teilweise spektakulär, oft mit späten Toren logischerweise, nicht selten in der 90. Diesmal war es, was, die 86. in Sinsheim, glaube ich, der Elfmeter. Also ich glaube, das könnte wieder unterhaltsam werden da an der Weser.
Das glaube ich auch. Und deswegen finde ich die 1,70er-Quoten auf den Tipp über 2,5 Tore hier sehr interessant, weil wir wirklich bei Bremen eine Mannschaft haben, die ja diese drei Tore in jedem Spiel fast garantiert bis jetzt in der Bundesliga. Und weil wir da eben tatsächlich mit 1,70er-Quoten auch anspielbare Quoten schon haben für über 2,5, was ja wirklich schnell gehen kann. Also 2-1 ist ja nicht mal ein spektakuläres Ergebnis und
Eben, eben.
wäre trotzdem schon drüber. Deswegen finde ich die Quote auf jeden Fall interessant. Generell gesprochen, gegen das Mainz in diesem Jahr kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sogar die Siegesserie von Bremen weitergehen könnte. Natürlich ist es immer noch ein Aufsteiger und man wartet immer so ein bisschen Woche für Woche auf den Einbruch. Aber die gute Arbeit, die sie leisten, die ist ja trotzdem unbestreitbar da. Die sieht man. Ich glaube auch, dass man mit Ole Werner, das hat er in der zweiten und jetzt auch in der ersten Liga so weit bewiesen, einen sehr, sehr gut passenden Trainer gefunden hat, der sehr gut mit dem Kader zusammen funktioniert, dass man da mit Füllkrug gerade jemand einfach in herausragender Form hat, was ja auch immer wichtig ist, dass man wirklich so einen Goalgetter hat und man sieht es ja jetzt auch in der Torjägerliste, das haben viele, viele Vereine, sogar Top-Vereine in der Liga gerade nicht so wie Werder, ein Spieler, der einfach ein, zwei Tore pro Spieltag garantiert, also das ist schon Wahnsinn im Moment. Wie gesagt, ich glaube, der sichere Tipp für mich hier wäre über 2,5, aber auch erwähnt sei durchaus, dass die Mannschaft der Stunde, die fünf Platzierten gerade im Heimstadion mit zwei Dreier- bis zwei Viererquoten durchaus auch spannende Quoten im Dreiweg haben.
Und weil diese spannenden Quoten im Dreiweg so spannend sind, spiele ich diesen Tipp an. Ich sage, Werder Bremen gewinnt aufgrund dieser Quoten, die locken mich zu diesem Tipp. Natürlich sollte man Unentschieden nie außer Acht lassen, ist immer möglich, weil einfach die Mainzer auch sehr unbequem sind. Das hat ja Leipzig jetzt am Wochenende zu spüren bekommen. Beim 1:1 hat man sich da den Punkt erkämpft. Gegen den klaren Favoriten RB, wo ich auf Leipzig gesetzt hatte. Deswegen will ich jetzt nicht das zweite Mal in Folge machen und Mainz hier komplett unterschätzen. Aber ich glaube, Werder ist die bessere Mannschaft, hat einen besseren Lauf, ist spielerisch auch wirklich einfach die bessere Mannschaft. Gleichzeitig hat Mainz seit 4 Spielen nicht gewinnen können, ist einfach fußballerisch auch wesentlich limitierter als Werder, die einfach das, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, ein Sturmduo haben, das richtig gut funktioniert. Mit Duxch und Füllkrug, die ergänzen sich perfekt, die treffen beide das Tor. Auf der Gegenseite ist das ja nicht so der Fall. Johnny Burk hat, glaube ich, noch gar kein Tor geschossen, war ja auch verletzt. Onisivo findet nicht so in den Rhythmus. Also das Duo des letzten Jahres, das richtig gut geknipst hat und funktioniert, letztes Jahr funktioniert noch nicht so gut. Deswegen neige ich stark dazu zu sagen, Werder gewinnt dieses Spiel wieder. Bei zwei, was, 30er, 40er Quoten ist das lukrativ. Für diejenigen, die ein bisschen es safer haben wollen, ich finde für einen Kombischein, wenn man so einen Samstagskombischein macht zum Beispiel, sind die 1,40 Quoten auf die doppelte Chance 1x auch anspielbar. Dann hat man das Remis mit drin, so als sichere Sache, falls es doch irgendwie 1:1 ausgeht. Und den Bremen-Tipp, den ich eben anspielen möchte.
Ja, dann lass uns weitergehen zum nächsten Spiel, auch noch Samstag 15:30. Wolfsburg, die am vergangenen Wochenende meiner Meinung nach unverdient oder unverdienter im Gegensatz zum Gegner einen Punkt gegen Augsburg mitnehmen konnten. Und auf der anderen Seite Gladbach, die sehr verdient das Derby am Niederrhein für sich entscheiden konnten gegen Köln mit einem deutlichen Sieg am Ende, der sicherlich auch durch den Spielverlauf so hoch am Ende ausgefallen ist. Köln wichtige Spieler verletzt, dann noch Platzverweis, aber trotzdem muss man sagen, ja, es war ein verdienter Derby-Sieg und damit auch eine gelungene Rückkehr nach dieser hohen Niederlage gegen Werder, die ja so ein bisschen wieder die Stimmung wackelig gemacht hatte. Gladbach, das konnte man gut abwenden, hatte das perfekte Spiel dafür, eben mit dem Derby auch, um ein Statement zu setzen, um die Emotionen wieder umzudrehen. Das ist gelungen. Bei Wolfsburg, ja, guckt nochmal in den, welcher Trainer wird entlassen und wie sind die Quotenartikel. Ich fand es wirklich tatsächlich einen super enttäuschenden Auftritt, dass man gegen Augsburg so augenscheinlich, selbst beim Schauen ohne Statistiken und so schon, eigentlich über 70, 80 Minuten wirklich die unterlegene Mannschaft ist. Das darf eigentlich einer Mannschaft mit diesem Budget, mit diesem Kader nicht passieren.
Sollte eigentlich nicht passieren, passiert aber regelmäßig seit mehreren Jahren ja jetzt mittlerweile, dass der VfL Wolfsburg einfach unterperformt und also nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch einfach, was die Leistung auf dem Platz, was die Performance, was das Spielerische anbelangt. Von daher ist man davon ja nicht überrascht. Ich glaube, ich habe sogar 1:1 getippt. Zumindest, ich weiß nicht mehr, was ich im Podcast gesagt habe. Ich glaube, ich hatte auch unentschieden. Aber bei mir im Kick, in der Kick-Tipp-Gruppe hatte ich 1:1. Deswegen, ich konnte mit dem Ergebnis sehr gut leben. Dem aus Wolfsburger Sicht natürlich enttäuschenden, wahrscheinlich enttäuschenden Ergebnis so ein bisschen, weil man einfach andere Ansprüche hat, aber eben enttäuschend war die Leistung, so gesehen war das Remis dann doch wieder das höchste der Gefühle. Mal sehen, ob das Remis gegen Gladbach das höchste der Gefühle ist. Ich glaube, ja, im Sinne von mehr als ein Punkt ist hier für den VfL Wolfsburg nicht drin. Mit dem Punkt sollten sie vorab zufrieden sein. Ich neige eher dazu zu sagen, ja, die bessere Fußballmannschaft hier, die, bei der ich 2,60er-Quoten vorfinde, nämlich bei Borussia Mönchengladbach, die hat gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen gegen eine nach wie vor sehr enttäuschende Wolfsburger Elf. Und bei diesen Quoten, ja, ich glaube, da bist du auch von angesprochen, oder? Auf den Gladbach-Sieg zu setzen. Ja,
bin ich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich fand, man hat am Ende in dieser Saison noch keinen wirklich guten Wolfsburg-Auftritt gesehen. Das ist bei Gladbach einfach anders. Da sieht man auf jeden Fall Fortschritte, seit Farke da ist. Man hat richtig Fahrt aufnehmen können durch einen wichtigen emotionalen eben auch Derby-Sieg. Und das sind schon so Punkte, die für mich klar dafür sprechen. Dann sind 2,60er-Quoten natürlich auch super attraktiv im Dreiweg, das muss man auch mal sagen. Und ja, auch mit Blick nochmal auf das Augsburg-Spiel, das gesagt, das Unentschieden war das höchste der Gefühle und das kann man ja wirklich in dem Sinne verstehen, dass man da eigentlich einer Niederlage entgangen ist, weil man das Spiel auch irgendwie vielleicht durch Diskussionen und so dann so ein bisschen aufgehalten hat, aber immer wenn Zug drin war, kam der von Augsburg. Also man konnte da wirklich in spielerischen Phasen selbst Augsburg wenig entgegensetzen. Und das ist natürlich absolutes Warnsignal, wenn Gladbach da einen halbwegs guten Tag erwischt, was ich mir eben vorstellen kann. Die haben auch keine europäischen Wettbewerbe, die haben eine Woche Pause nach dem Derby, sind gut gelaunt, kommen zurück, können ihre spielerisch besseren Spieler da bringen. Also für mich eine attraktive Quote und ein Spiel, ja, wo ich auf die bessere Mannschaft tippe in dieser Saison, schließe ich mich dir auf jeden Fall an.
Für mich eine super attraktive Quote, das will ich einfach noch kurz loswerden, die mir zu hoch erscheint.
Ja.
Beide Mannschaften haben eine 2,60 im Schnitt auf den Sieg. Warum ist denn diese Gladbacher Quote so hoch? Also ich möchte mich ja nicht beschweren, wenn ich sie anspiele und das Team ist, und das Spiel ist dann richtig getippt, dann freue ich mich ja drüber, aber na, wir sprechen ja regelmäßig über die Quoten und in diesem Fall kann ich wieder nicht verstehen, warum die so hoch ist. Ich würde auch jedem Tipper, der sagt, ja, Gladbach wird das gewinnen, empfehlen, rechtzeitig zu tippen, denn man weiß ja, je mehr Leute darauf tippen, vor allem dann am Samstag, desto eher sinkt sie dann natürlich. Also noch am Donnerstag ist es sehr, sehr hoch. Das ist eine ganz klare Chance, wie ich finde.
So ist es. Und was eine ganz klare Chance ist, das muss man ja auch mal sagen, ist der Predictor der Wettbasis. Predictor.wettbasis.com ist die URL, wo ihr vorbeischauen könnt und euch kostenlos registrieren könnt, um da im Predictor eure Tipps abzugeben, einfach mal zu gucken, wie tippe ich denn so, auch vielleicht im Vergleich zu dem Podcast-Host Alex Troika und Julius Eid, da kann man auf alles tippen, nicht nur das genaue Ergebnis, nicht nur den Dreiweg, sondern wie viele Ecken gibt's im Spiel, wie viele Tore werden fallen, Over-Under-Wetten, alles möglich, man kann Punkte sammeln und in der monatlichen Rangliste dann eben tatsächlich sogar um Echtgeldpreise konkurrieren. Und das Ganze, wie gesagt, kostenlos registrieren, einfach auf predictor.wettbasis.com. Das sei euch hier nochmal ins Herz gelegt, als kleines Ergänzungsangebot. Alex hat zu Beginn des Podcasts ja auch schon darauf hingewiesen, dass natürlich auch wettbasis.com eine tolle Station ist, um sich weiter zu informieren, wenn man diese Tipps abgeben will. Und was natürlich aber auch eine super Adresse ist, um sich zu informieren, ist dieser Podcast. Deswegen wollen wir nicht länger drum herum reden, sondern zum nächsten Spiel, zum letzten Spiel, am Samstag kommen, ist also das 18:30-Spiel, Leipzig gegen Hertha. Quoten sagen, es ist ein klares Spiel. 1,40er-Quoten auf die Gastgeber aus Leipzig und Hertha sogar mit 7,2er-Quoten. Die Saison bis jetzt sagt, schafft es Hertha vielleicht da einen Punkt, sich zu ergaunern?
Ich würde es nicht ausschließen wollen, für mich persönlich. Oder so generell würde ich es nicht ausschließen wollen. Aber es spricht natürlich schon wesentlich mehr für die Leipziger, die jetzt einfach auch unter der Woche wieder gewonnen haben in der Champions League. Einen super wichtigen Sieg bei Celtic gelandet, wieder Selbstvertrauen getankt. Die zu Hause spielen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Sie fühlen sich zu Hause einfach wesentlich wohler als in der Fremde. Sie sind nach Gladbach die zweitbeste Heimmannschaft, haben 3 der 4 Spiele gewonnen, noch kein Spiel verloren und erst 2 Gegentürchen kassiert in 4 Spielen. Ja, 4 Spiele sind natürlich nicht die Welt, aber trotzdem, ne, eine sehr, sehr gute Bilanz. Denn in der Fremde sieht es ja komplett anders aus. Leipzig konnte in der Fremde noch kein Spiel gewinnen und hat in 5 Auswärtsspielen auch erst 3 Tore geschossen und 11 kassiert. Also du merkst schon, sie fühlen sich einfach viel, viel wohler zu Hause. Das spielt für mich bei diesem Tipp dann natürlich auch eine große Rolle, dass ich sage, grundsätzlich ist Hertha natürlich stark verbessert. Sie haben ja 5 Spiele nicht verloren, 4 davon in Folge Remis gespielt, durchaus gegen beachtliche Mannschaften Remis gespielt, gegen Leverkusen, auch wenn sie nicht gut drauf sind, gegen Hoffenheim, gegen Freiburg. Das ist völlig okay, wie ich finde, da Remis zu spielen aus Hertha-Sicht. Aber ich glaube, in Leipzig wird das nicht klappen. Ich glaube, die Leipziger machen das.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das am Ende so ist und würde das Ganze vielleicht versuchen, ein bisschen zu ergänzen mit dem Tipp, beide Teams treffen nein. Also, dass wir hier tatsächlich eben kein Spiel sehen, was ich, also erstens Handicap für Leipzig sehe ich nicht, wäre ja bei den Quoten vielleicht ein Weg, aber Hertha ist ja schon stabil, du hast das angesprochen, die sind unangenehm zu bespielen, das ist nicht diese Chaosmannschaft der letzten beiden Jahre, das muss man einfach anerkennen.
Ja.
Und Leipzig ist sicherlich auch noch nicht in absoluter Topform unterwegs in diesem Jahr. Deswegen wäre das, glaube ich, ein bisschen vermessen. Ich kann mir vorstellen, dass man es eng hält, dass Leipzig sich lange die Zähne ausbeißen wird, aber dass sie zu Hause über 90 Minuten mit ihrer Klasse und in ihrer jetzigen Form dann doch einen Weg finden, irgendwie das Spiel für sich zu entscheiden. Das vielleicht daneben zu 0. Also 1-0 wäre zum Beispiel ein Ergebnis, was mich gar nicht wundern würde in dieser Konstellation.
Ja, gehe ich mit,
Und
ja.
Zweierquoten auf beide Teams treffen. Nein, vielleicht sogar die Zweierquoten dann kombinieren mit eben Leipzig gewinnt zu 0. Das sind so hier für mich Tipps, die ich mir gut vorstellen kann und die dann auch quotentechnisch eben lukrativer sind als die 1,40er-Quoten im Dreiweg auf Leipzig.
Ja, absolut. Aus Leipziger Sicht ist natürlich die Prämisse jetzt, einfach mal ein bisschen Konstanz in die Bundesliga-Leistung zu bekommen. Denn auf einen Sieg folgt ja immer eine Niederlage oder zumindest kein Sieg. Also es gab ein 1-2 gegen Union, dann haben sie 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen, pflichtgemäß. Dann in Frankfurt plötzlich wieder 0-4 verloren, dann das 3-0 gegen Dortmund. Dann denkst du dir, okay, Marco Rose ist da, neuer Trainer. Zack, gab es ein 0-3 in Gladbach. Dann gewinnt man wieder gegen Bochum locker leicht 4-0. Super positiv. Und dann gibt es wieder ein 1-1 in Mainz, enttäuschendes. Also auch da wieder, was fällt einem auf? Zu Hause gewinnen sie 2-0, 3-0, 4-0 und in der Fremde können sie kein Spiel gewinnen. Jetzt folgt also wieder ein Heimspiel. Das heißt, es spricht natürlich viel dafür, dass es wieder nicht nur einen Sieg gibt, sondern vielleicht ja auch sogar einen Zu-Null-Sieg. Beispielsweise den von dir angesprochenen 1-0-Sieg. Den könnte ich mir auch gut vorstellen. Natürlich wird ein bisschen Müdigkeit drinstecken, Champions League-Strapazen etc. Die Hertha ist unbequem zu bespielen, wir hatten es angesprochen, die machen einen sehr, sehr soliden Job aktuell. Also es könnte sehr, sehr eng werden und so ein Arbeitssieg am Ende sein, mit vielleicht dem obligatorischen Nkunku-Tor, weil einfach seine individuelle Klasse besser ist als so ziemlich alles, was die Hertha hat. Also irgendwie so ein 1-0, Nkunku, 78. Kann ich mir
Da
gut
sind wir
vorstellen,
uns
ja.
absolut einig bei diesem Spiel. Lass uns weitergehen auf den Sonntag und damit natürlich auch so ein bisschen wieder. Wir kennen es ins Disclaimer to, in die Disclaimer-Zone, denn wir sprechen über unter anderem Köln, Union Berlin und Freiburg in diesen 3 Spielen und damit über 3 Mannschaften, die am heutigen Abend noch ihre Euroleague und Europa Conference League Spiele absolvieren müssen. Das heißt, gewisse Sachen können wir da nicht einfließen lassen. Wie ist das letzte Ergebnis? Was bedeutet das vielleicht personell, wenn da wichtige Spieler sich weiter verletzen? Das können wir eben noch nicht so richtig mit reinnehmen in die Betrachtung. Trotzdem wollen wir diese 3 Spiele auch nochmal durchgehen, gerade sowohl die Spiele von Union als von Freiburg. Am späteren Sonntag sind natürlich auch tabellarisch sehr spannend. Fangen aber an mit dem Duell zwischen Köln und Augsburg. Und da muss ich sagen, sehe ich auch aufgrund der, ja, Köln muss noch mal ran. Köln ist auch unter Druck in der Conference League, was die tabellarische Situation angeht, da sie letzte Woche überraschend wieder verloren haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Augsburg, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, hier Köln auch was abtrotzen kann in dieser Konstellation.
Ja, ist auch mein Gefühl. Und das konnten sie ja in den letzten Begegnungen, denn der FC hat 2 der letzten 3 Spiele gegen den FC Augsburg verloren. Also da fühlte man sich nicht so wohl gegen den FCA. Vor allem zu Hause gab es ja letzte Saison ein sehr, sehr ernüchternd enttäuschendes 0-2 in einem Heimspiel. Das hat nicht so gut geklappt. Kurioserweise gewann man dann am 32. Spieltag auswärts 4:1 in Augsburg. Sei auch erwähnt. Also zumindest in dieser Paarung, auch wenn man so auf die letzten 10 Spiele blickt, wenn man, um einfach so ein bisschen ja, einen Überblick zu erhalten, wie so diese Paarungen ausgehen. Es gab nur 2 Siege des FC in den letzten 10 Partien gegen den FCA. Also man tut sich da einfach schwer und auch die Gesamtbilanz in der Bundesliga, und das finde ich wirklich bemerkenswert, spricht ganz klar für Augsburg. 16 Spiele gab es bislang. 7 davon hat Augsburg gewonnen, nur 3 der erste FC Köln. Das ist schon bemerkenswert.
Das ist bemerkenswert, und dazu kommt, dass wir in Augsburg sehen, was im Moment wirklich ja sehr gut funktioniert und mir auch besser gefällt als viele Augsburgs der letzten Jahre. Und selbst da hat es ja oft gegen Köln gereicht, das haben wir gehört. Und deswegen hier also doppelte Chance, X2 auf Augsburg, gibt 2 Einserquoten immer noch. Und die sind für mich wirklich in dieser Saison absolut in der Lage, Köln mindestens einen Punkt abzutrotzen. Historisch sind wir auch dabei. Und es sei auch erwähnt, ein Augsburg-Sieg gibt 4 Siebener-Quoten im Dreiweg. Das finde ich im Vergleich auch deutlich zu hoch, weil Köln eben mit den 1-Siebener-Quoten da im Vergleich zu diesem Augsburg, das unter anderem Bayern schon geschlagen hat in dieser Saison, bewertet wird wie einer der absoluten 4-5-Top-Vereine in der Liga. Und da würde ich nicht mitgehen. Also ich finde die Quoten auf Augsburg zu hoch. Deswegen ist die doppelte Chance lukrativ. Und für die riskanteren würde ich tatsächlich sagen, auch die 4-Siebener-Quote auf dem Augsburg-Sieg ist interessant.
Vor allem hat der FC Augsburg schon 3 Auswärtssiege gelandet in dieser Saison. Und zwar was für welche? Man hat bei Leverkusen und bei Werder Bremen gewonnen. Ja, das 3:2 bei Schalke ist dann eher normal in Anführungszeichen, wobei da hat man ja auch in Unterzahl gesiegt mit 3:2 und den Siegtreffer in Unterzahl erzielt. Also wirklich bemerkenswerte Resultate. Bemerkenswert ist auch, dass der FCA seit 4 Spielen ungeschlagen ist. Das kommt sehr selten vor in ihrer Bundesliga-Historie, ohne dass ich danach schaue. Aber ich glaube, so häufig gab es das noch nicht. 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Also es spricht sehr viel dafür, dass es zumindest sehr, sehr schwer werden wird für den FC Köln und womöglich nicht mit einem Sieg endet. Und deswegen gehe ich tatsächlich mit. Ich finde die Zweierquoten auf die doppelte Chance X2 sehr, sehr interessant. Der Julius Eitsche-Tipp, den gebe ich auch gerne ab an dieser Stelle. Ansonsten, ich persönlich würde hier zum Remis, glaube ich, tendieren bei Viererquoten, aber die sicherere Bank ist das X2 für mich.
Ja, da sind dann auch quasi beide Tipps, die wir uns vorstellen können, nämlich du das Unentschieden, ich das, den Sieg Augsburg vereint und das trotzdem zu einer lukrativen Quote. Lass uns weitergehen, ich habe es gesagt, zu den beiden sehr spannenden, tabellarisch sehr spannenden Spielen am Sonntag, die wir noch bekommen. Das erste ist Union Berlin, Tabellenführer gegen Borussia Dortmund, im Moment Tabellenplatz 4. Also die Top-4-Mannschaften, die jeweils untereinander jetzt spielen werden. Danach folgt ja Bayern gegen Freiburg, also Zweiter gegen Dritter. Und da könnte dann eben in der Tabelle eine Menge passieren. Gerade für die vermeintlichen Favoriten aus Bayern und Dortmund, die im Moment noch so ein bisschen hinterherhängen, ist das halt der Spieltag, wo man sich mal positionieren kann, wo man sich neu, ja auch nochmal neu signalisieren kann, dass die Ausreißer da oben vielleicht wirklich nur Ausreißer sind. Das gilt auch im Duell zwischen Union Berlin und Dortmund. Einfach wird das sicherlich nicht für Dortmund werden, denn auch Borussia Dortmund hatte ein Champions-League-Spiel unter der Woche, haben also jetzt nicht den Vorteil, dass nur Union irgendwie ran musste, haben den einzigen Vorteil, dass es eben 2 Tage mehr Pause gibt, weil sie Dienstag und Union Donnerstag spielen. Aber Dortmund wirkte gegen Sevilla, finde ich, auch einfach müde. Gerade der wichtigste Spieler im Moment, Jude Bellingham, der war repräsentativ dafür, dass diese Mannschaft schon auf dem Zahnfleisch läuft, weil sie einfach ja einen engen Spielplan und super viele Verletzte haben. Das kommt natürlich zusammen. Und an der alten Försterei hat Dortmund sich in der jüngeren Vergangenheit nicht leicht getan. Da hat sich kaum ein Verein leicht getan. Union Berlin ist auch nicht völlig zufällig im Moment noch auf Platz 1 in der Tabelle. Also ich glaube, das ist ein Spiel, da muss Dortmund einiges tun, um ihrem Favoriten, vermeintlichen Favoritenstatus gerecht zu werden.
Ja, 2 Niederlagen gab es für den BVB schon an der Alten Försterei. 2019 ein 1:3 und 2020 ein 1:2. Also von den 3 Gastspielen, seitdem Union aufgestiegen ist, wurden 2 verloren aus Dortmunder Sicht. Aber kleiner Mutmacher, zumindest zuletzt gab es 3 Siege in Folge gegen Union. Letztes Jahr ein 3:0, ein bequemes an der Alten Försterei. Also das als kleiner Mutmacher. Wobei es trotzdem immer wieder unbequem ist, auch unabhängig von den Resultaten. Ich glaube, gegen Union zu spielen, ist mit das Unbequemste, was dir als Bundesligamannschaft passiert, egal ob du jetzt Favorit bist, ob du jetzt der BVB bist, wer auch immer. Die Bayern haben das ja auch gemerkt, da gab es ja auch nur ein Unentschieden bei Union Berlin, das war ja auch ein großer Patzer des Rekordmeisters. Mal sehen, ob der BVB auch ähnlich patzt, also aus seiner Sicht, denn klar, Union ist Tabellenführer, aber das Dortmunder Selbstverständnis ist, es muss hier 3 Punkte geben, damit man dann nur noch einen Punkt Rückstand auf Union hat, denn aktuell sind es ja 4 Unterschied.
Ja. Ja, also das ist natürlich trotzdem, muss man auch sagen, dass Union da ganz oben steht, eher der Ausnahmezustand, als dass Borussia Dortmund auf Platz 2 oder 3 springen kann. Und da muss man natürlich sagen, wäre schon das Selbstverständnis, dass Dortmund das gewinnen sollte. Aber es gibt auch generell, du hast gesagt, kaum einen unangenehmeren Gegner in der Liga. Das Problem für Dortmund ist, ich glaube, es gibt wirklich keinen unangenehmeren Gegner in der Liga, wenn man sich halt auch offensiv ein bisschen schwer tut, einen eigenen Spielfluss zu finden. Also Dortmund ist ja keine Mannschaft, die 90 Minuten durch Kombinationsfreude und schnelle Kombination den Gegner an die Wand spielt und sich so zahlreiche Chancen erarbeitet. Dortmund ist ein bisschen darauf angewiesen, dass sie über 90 Minuten einen Weg irgendwie durch die Abwehr des Gegners finden, dass Union Berlin da freiwillig diesen Weg freimacht. Das sind sie ganz sicher nicht als Mannschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wieder über ein Duell reden, auch wenn es an der Spitze der Tabelle stattfindet, wo wir nicht unbedingt mit wahnsinnig vielen Toren rechnen sollten, sondern mit einem sehr engen Spielverlauf, mit einem kämpferischen Spiel und dann am Ende auch der Frage, ob Dortmund das annehmen kann, wenn wir auf den Sieger blicken. Ich gucke tatsächlich wieder auf Underquoten hier. Unter 2,5 Tore gibt 1,9er bis 2er Quoten, unter 3,5 Tore gibt 1,4er Quoten, das ist natürlich nicht mehr so hoch, außer für die Kombischeinspieler, aber das sind beides so Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann, weil ich einfach glaube, das wird ein Beißspiel und hier muss dann eben Terzic eigentlich seine Paradedisziplin mal belegen. Taktisch weiß man noch nicht genau, wo es mit ihm hingeht, aber ihm wird ja immer nachgesagt, er kann diese Mannschaft bissig machen. Er kann die Stabilität auch mental in der Mentalitätsfrage liefern. Und das hier ist die ganz große Prüfung in dieser Mentalitätsfrage für Dortmund.
Ja, nach so einer schweren Woche musst du über die Mentalität kommen, musst du ein bisschen den Schweinehund überwinden, vor allem gegen Union zu Hause, die dich einfach malträtieren können, die nach Ecken treffen können, die umschalten werden nach Balleroberungen. Das haben sie so häufig gezeigt. Ich glaube, Geraldo Becker wird eine brutale Gefahr ausstrahlen für den BVB, der hinten gerade bei Umschaltspiel anfällig ist mit, ja, vor allem mit Hummels und Süle. Je nachdem, wer von denen spielt, vielleicht spielen sie auch Dreierkette, muss man natürlich abwarten. Aber gerade die beiden Personalien sind ja sehr, sehr anfällig für schnelle Stürmer, ne? Für Umschaltspiel, weil sie nicht die schnellsten und beweglichsten sind. Also da sehe ich auch eine große Gefahr. Deswegen, ich glaube beispielsweise, dass Union treffen wird gegen den BVB. Das ist der eine Tipp. Also ich glaube, wir sehen da mindestens ein Heimtürchen. Ich glaube auch, dass beide treffen werden. Also both to score wäre ein Tipp. Und was anderes möchte ich tippen, das hast du letzte Woche nach vielen, vielen Wochen, in denen diesen Tipp niemand abgegeben hat, hast du ihn letzte Woche abgegeben. Der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn hier anwenden möchte. Nämlich zur Halbzeit stets Remis ist mein Tipp bei diesem Spiel. Also super schweres Spiel für Dortmund. Das wird umkämpft, das wird eng, das wird bissig, das wird unangenehm und deswegen kann es mit einem Remis in die Halbzeit gehen. Das ist ja oft so bei so knappen Spielen. Und da gibt es nämlich 2-10er Quoten. Und das gefällt mir dann wiederum.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach ein Spiel ist, wo die Entscheidung spät fällt. Und das legt natürlich immer ein Remis zur Halbzeit noch nahe. Finde ich auch einen schönen Tipp. Und finde ich schön, dass wir den hier wieder im Repertoire haben.
Ja, und den werde ich ab jetzt, glaube ich, öfter bemühen bei so Spielen, bei denen ich, die auf das Messer schneide sind grundsätzlich vorab in meinem Gefühl. Und vor allem bei denen ich so ein sehr umkämpftes Spiel auch erwarte, mit nicht unbedingt Mannschaften, die für Spektakel sorgen in der aktuellen Verfassung oder in diesem Spiel. Deswegen ist das ein Tipp, den ich hier immer wieder mal künftig den Usern, Hörern ans Herz legen möchte.
Mal gucken, ob das auch bei den nächsten Mannschaften der Fall ist. Letztes Spiel heute, ich habe es gesagt, wir frühstücken alle Top 4 am Sonntag quasi ab. Zweiter Freiburg gegen Dritter Bayern und Bayern mit nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. 3 Unentschieden, eine Niederlage, ein Sieg. Also in der Liga will es wirklich nicht richtig klappen. Und auch das Unentschieden gegen Dortmund am vergangenen Wochenende, muss man sagen, das war ja schon gefühlt etwas ganz, ganz Besonderes, denn Bayern hat eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und dann auch noch in der letzten Minute quasi diesen Treffer ins Herz kassiert. Als einziger Verein, wo man ja eigentlich in der Liga immer denkt, wenn einer das macht, dann die kassieren diese Treffer nicht. Und daher schon die Frage, ist das jetzt wirklich endlich mal das verwundbarste Bayern seit langem? Und ist da dann eben auch in der Tabelle was möglich? Ist da vielleicht auch für den Tabellenzweiten aus Freiburg was möglich, dessen gute Arbeit wir hier immer loben? Das ist die Frage fürs letzte Spiel am Sonntag, Alex.
Das Problem ist, für den FC Freiburg ist in München leider sehr wenig bis gar nichts möglich, denn sie haben noch nie in München gewonnen. Die Bilanz in München aus Freiburger Sicht ist verheerend. 19 Niederlagen, nur 3 Remis, kein Sieg. Tja,
Waren in der
deswegen.
Vergangenheit übrigens doch auch immer mal wieder ja, knappere Spiele dabei, aber es ist tatsächlich diese Tragik, dass es nie gelingen wollte mit dem Sieg, ne? Also selbst wenn Freiburg gute Saison spielt, selbst wenn sie gute Leistung gegen die Bayern zeigen, am Ende konnte Bayern da eigentlich immer siegreich vom Platz gehen.
Genau, und wenn sie Punkte holen, zuletzt dann eben zu Hause. 2:21 gab es ein 2:2 zu Hause, 2:19 gab es ein 1:1, also im Breisgau für den SC Freiburg. In München ist es halt einfach schwer. In den letzten 10 Partien gab es einmal ein Remis, das war 2:18 in München, 1:1, aber ansonsten gibt es eben einfach wirklich sehr, sehr regelmäßig, auch wenn sie gut mithalten können, in der Allianz Arena einfach auf die Mütze. Das ist wenig zu bestellen für den SC Freiburg. Da sind die Bayern auch einfach nochmal, ne, ein anderes Biest zu Hause in aller Regel. Deswegen, ja, ich hoffe natürlich, dass es super eng wird, dass es spannend wird, und man wünscht sich natürlich auch aus neutraler Bundesliga-Sicht, dass der SC Freiburg, der ja 2 Punkte Vorsprung als Zweiter vor den Bayern, die Dritter sind, haben, dass sie diesen Vorsprung halten können, also dass sie ein Pünktchen holen oder dass man einfach ein super spannendes Spiel irgendwie auf Augenhöhe mit Dramatik sehen und so. Das macht ja die Bundesliga aus, ähnlich jetzt wie in Dortmund, ne? Das hat ja der ganzen Republik gefallen, dieses schöne Spiel. Endlich mal kein sicherer Bayern-Sieg. Aber in München gegen Freiburg geht es halt leider immer
Das
klar
Problem
aus.
mit Bayern in diesem Jahr, finde ich auch aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, wenn man es tippen will, man kann sich immer noch nicht vorstellen, dass sich das wirklich durchzieht, dass wir wirklich diesen Bruch der Dominanz sehen, weil wir ihn zu lange erlebt haben und weil wir natürlich auch immer Phasen hatten, wo es vielleicht mal nicht so gut lief und dann sind sie zurückgekommen. Auch das jetzt, wie gesagt, keine gute Phase in der Liga. Man hat jetzt auch dieses super späte 2:2 gegen Dortmund kassiert, was den ganzen Verein ja über mehrere Tage in Wut versetzt hat, aus verschiedenen Gründen. Es ist
Ja, das stimmt.
unvorstellbar, dass, wenn man Bayern erlebt hat in den letzten Jahren, dass die jetzt nicht mehr mit der Racheaktion zurückkommen und dann eben keine Bundesligamannschaft gegen diese Qualität bestehen kann. Andererseits kann das natürlich jetzt ganz schnell kippen und eine wirklich richtig schwere Situation für Bayern, für Nagelsmann mehr in den nächsten beiden Pflichtspielen, ne? Weil wenn Freiburg hier einen Punkt holt oder sogar drei, dann hat man in der Liga eine wahnsinnig schwache Bilanz. Wenn Dortmund gleichzeitig gegen Union gewinnt, sind drei Mannschaften mindestens 3 Punkte oder mehr in der Tabelle von dir entfernt, vor dir. Also das wäre schon mal nach 10 Spieltagen durchaus ein Statement. Und dann folgt ja DFB-Pokalrunde 2, wo sie in den letzten beiden Jahren jeweils rausgeflogen sind gegen Augsburg, die sie schon besiegt haben in diesem Jahr. Also wenn Bayern wirklich wanken sollte und die nächsten beiden Spiele nicht gut laufen, dann sind wir da im vollen Krisenmodus. Das kann jetzt ganz schnell gehen. Deswegen, ja, man hört es so ein bisschen raus. Ich würde es mir so wünschen, aber ich kann es mir
Ja,
halt nicht vorstellen. Ich
man
kann
hört
es
es
mir halt nicht
raus.
vorstellen.
Die Stimme ist leicht euphorisch in der Hoffnung, dass da
Ja,
was
aber man
geht.
kann es sich leider einfach nicht vorstellen. Das ist immer noch so. Trotzdem muss ich auch sagen, mit dem, wie wir Bayern bis jetzt in dieser Saison gesehen haben und wie wir Freiburg eigentlich oft sehen, gefallen mir die Quoten im Dreiweg nicht. Ein Zweierquoten auf die Münchner im Schnitt, das ist mir einfach zu niedrig nach den letzten Leistungen und lohnt sich natürlich generell nicht wirklich, das anzuspielen, aber gerade gegen Freiburg, finde ich, lohnt sich's nicht. Für die
Kann ich verstehen.
Riskanten, die auch mal eine richtig hohe Quote haben wollen, würde ich sagen, ist der Unentschieden-Tipp mit 6-3er-Quoten natürlich super interessant. Solche Quoten kriegst du selten auf dem Unentschieden. Ganz ausschließen würde ich es bei Freiburg nie, dass man sich diesen Punkt erkämpfen kann. Gerade gegen Bayern, was eben einfach nicht so siegesgewiss und so dominant auftritt oft. Das wäre ein Tipp für die Riskanten. Ansonsten würde ich hier schon sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass beide Mannschaften treffen können. Das wäre auch ein Tipp von mir. Dann vielleicht beide Mannschaften treffen und trotzdem die Bayern gewinnen am Ende. Das wären so meine Tipps.
Personell übrigens gibt es ein paar Fragezeichen bei den Bayern. Ich finde, das kann man bei diesem Tipp auch schon oder sollte man fast ein bisschen mit einkalkulieren, dass da einfach viele wichtige Spieler fehlen könnten, ausfallen könnten. Davies hat ja diese Schädel, was ist es, Schädel? Kopfverletzung in Dortmund davon getragen. Schädelprellung, glaube ich, ist es. Neuer hat jetzt gefehlt in Pilsen. Hat irgendwie scheinbar irgendwelche Probleme. Matthias De Ligt hat, glaube ich, auch nicht gespielt. Musiala, Corona-Infektion. Müller hatte irgendwie ein bisschen Rückenprobleme. Also da gibt es einige Fragezeichen vor diesem sehr, sehr wichtigen Spiel der Bayern in der Bundesliga. Da muss man mal gucken, wer da fit sein wird. Klar, jetzt am Donnerstag ist das noch überhaupt nicht absehbar, wer spielen wird, aber das sind schon alles super, super wichtige Stammspieler, die fehlen könnten oder die, selbst wenn der ein oder andere spielt, dann garantiert nicht bei 100% sein werden. Koman fehlt beispielsweise gelb-rot gesperrt, hat ja spät die Ampelkarte gesehen in Dortmund. Hernandez fehlt ja weiterhin mit Muskelbündelriss. Also da gibt es, wie gesagt, einige Fragezeichen personeller Natur. Und wenn dann die Mannschaft nicht ganz bei 100% ist personell, gegen diese unbequemen Freiburger, vielleicht kannst du doch wieder ein bisschen euphorisch werden.
3,80er bis 4,10er-Quoten, je nach Wettanbieter, auf die doppelte Chance, auf Freiburg. Also wenn wir einfach sagen,
Riskier es, Julius,
ich will es. Ich will es unbedingt, es wird passieren. Mein Wunschtipp hier ist die doppelte Chance zum Abschluss, dass
ja,
Freiburg hier mindestens einen Punkt holt. Ja.
finde ich gut. Wie wäre es denn mit beide Treffen als Konsens, dass man zumindest sagt, naja, okay, Dreiweg, halten wir uns mal fern, aber dass die Freiburger Tore schießen können gegen den FC Bayern München, das haben sie ja jetzt wirklich bewiesen, nämlich in, ich meine, 8 Spielen in Folge hat Freiburg immer getroffen gegen die Bayern. 1-4, 1-2, 2-2, 1-2, 1-3, 1-3, 1-1, 1-1 lauteten diese Ergebnisse. Also, du merkst schon, zumindest treffen tut Freiburg immer. Die Spiele sind immer trotzdem unterhaltsam und da geht immer was offensiv und vor allem so gut, wie die Freiburger drauf sind in der Saison grundsätzlich, traue ich ihnen auf jeden Fall gegen diese durchaus personell dezimierte Münchner Mannschaft da ein Tor zu. Also, beide treffen wäre hier so ein bisschen meine Safe Bet bei dem Spiel oder die Wette, die ich dann abgeben möchte.
Ja, wäre ich auch dabei und würde sagen, das war der Podcast Talk und Tipps zum 10. Spieltag der Bundesliga. Wir hören uns am Montag wieder, um über den DFB-Pokal zu sprechen. Da steht dann die Runde an. Ich habe schon angeteased, natürlich die ganz große Frage: Was macht der FC Bayern dieses Mal in der zweiten Runde? Ist wieder Schluss gegen Augsburg, eins von zwei Spielen, wo jeweils zwei Erstligamannschaften aufeinandertreffen. Wir werden über weitere ausgewählte Partien auch noch sprechen. Das machen wir alles am Montag. Jetzt erstmal freuen wir uns aufs Fußballwochenende und sagen danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.